Health in All, Health Framing neu gedacht. Die Radioshow mit Magister Bernadette Bruckner. Was ist Gesundheit überhaupt und wie können wir Gesundheit noch betrachten? Die Radiosendung rund um das Doktorat und die Forschung im Bereich Health Framing von und mit Bernadette Bruckner. Radiosendung in Salzburg auf der Radiofabrik und heute Health in All, Health Framing neu gedacht mit Bernadette Bruckner und heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast bei mir. Bis gleich.
Madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all.
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning.
Change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, deny thy brother. A war is going on, but the reasons...
Hallihallo, liebe Radio und Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Mein Name ist Bernadette Bruckner. Wir haben jetzt die Health in All Radiosendung. Und bei mir geht es alles rund um Gesundheit. Einfach aus unterschiedlichen Sichtweisen das Ganze zu betrachten. Es kommt gehört zu meinem Doktorat dazu. Und mit Covid-19 ist es natürlich das Ganze in einen ganz anderen Blickwinkel gekommen, wo man einfach wirklich das Health Framing, nämlich wie man Gesundheit in den Rahmen setzt, sich einfach anschauen. Und heute habe ich ganz einen tollen Gast da, nämlich Universitätsprofessor Dr. Manuel Schabus. Hallo und schön, dass du da bist.
Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung.
Das ist ja alles gar nicht mal so leicht. Es ist ja, wie soll ich sagen, wenn man sich das anschaut, die Covid, das machte mit uns ja etwas. Und ich möchte eigentlich gern von dir mal wissen, wie hast du eigentlich mal, bevor wir vertiefend da reingehen, was du da tust und was du machst, wie hast du bis jetzt einfach mal die 1,5 Jahre so wahrgenommen für dich?
Ich muss sagen, ich habe die letzten 1,5 Jahre sehr schwierig erlebt. Also ich habe sie sehr schwer erlebt, weil man auch als Wissenschaftler dann doch an seine Grenzen kommt, wenn man merkt, dass vielleicht das, was man in den öffentlichen Medien hört, nicht immer genau den Daten entspricht, die man selber so sieht, die man selber so in Studien liest. Und da bin ich sehr herausfordernd, auch wirklich beide Perspektiven aufzumachen und Daten zu interpretieren und mit der Bevölkerung zu diskutieren.
Bei dir ist es ja total spannend. Du hast ja das Sleep Insights, du hast ein Labor für Schlaf- und Bewusstseinsforschung. Was macht man denn da?
Naja, im Schlaflabor beschäftigen wir uns, glaube ich, als einer der wenigen Labore in Europa, wirklich mit Grundlagenforschung. Also wir schauen uns nicht Leute an, die Schnarchen und Apnoen haben, sondern wir schauen uns primär an Personen, die gesund schlafen eigentlich und überlegen dann, was macht das Gehirn im Schlaf? Also wird Gedächtnis verarbeitet, werden Emotionen verarbeitet, wie wird das Immunsystem gestärkt? Aber wir schauen uns eigentlich das gesunde Gehirn an und versuchen zu erklären, was das gesunde Gehirn beim gesunden Menschen bewirkt.
Wir kennen ja viele, und ich gehöre da leider auch dazu, die was ja wirklich wenig schlafen, beziehungsweise keinen sogenannten gesunden, durchgehenden Schlaf haben. Ich gehe davon aus, dass es in Österreich schon gang und gäbe ist, vor Covid schon. Also ich kenne es primär eigentlich im Top-Management-Bereich. Mhm. Natürlich Mütter, speziell wenn sie Neugeborene haben, also wir kennen das ja alles. Was bedeutet eigentlich, wenn man nicht gut schläft mit einem gesunden Gehirn?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil im Prinzip 25%, also jeder Vierte der Bevölkerung, eigentlich von Einschlaf- oder Durchschlafstörungen berichtet. Das ist ein unglaublich häufiges Störung oder unglaublich häufiges Problem, das sich eigentlich durch alle Altersgruppen zieht, aber primär so, würde ich sagen, 35 plus. Und diese Personen finden nicht so leicht Hilfe, weil die Hilfen, die man normalerweise bekommt, sind ja eher Medikamente, die ja eigentlich nur für die akute Therapie gedacht sind. Das macht den Schlaf nicht besser oder gesünder. Es nimmt man nur den Druck, dass ich nicht schlafen kann. Und was wir im Schlaflabor versuchen, ist, dass wir einfach den Leuten zum Beispiel antrainieren, sich besser zu entspannen vorm Schlafen gehen, eben nicht direkt vom Thriller ins Bett zu springen und dann zu erwarten, dass man schlafen kann, sondern wirklich das System langsam runterzufahren. Und da entwickeln wir sogar gerade eine App dafür, so einen gesunden Schlafcoach, das wir auch Nuqua nennen. Und da geht es genau darum. Also wir versuchen mit Apps, zu kleinen 10-Minuten-Einheiten, die Leute zum besseren Schlaf zu begleiten.
Für mich war ja das total spannend, wie ich auf dich gewartet habe, weil ich wieder mal so frei und habe im Facebook gebrowst. Und da war jemand, der hat gesagt, sie hat einfach Dauer-Schlafstörungen. Mhm. Und ich komme ja aus der Ernährungsseite ja her und da bin ich ja mit meinem Klassiker dahergekommen, nämlich Joghurt, Mohn und Honig am Abend, bevor man schlafen geht, weil das wirkt, das hat bei mir ein Wunder gewirkt. Oder die berühmte warme Milch mit Honig drinnen.
Genau.
Wie können wir uns eigentlich entspannen, nämlich gerade vor dem Schlafen gehen, weil ich bin auch so ein Klassiker, bevor er schlafen geht, dann schaut er nur kurz aufs Handy. Mhm. Es könnte ja sein, dass da nur irgendwie noch was ist.
Ja, ich glaube, das ist das Hauptproblem unserer Gesellschaft. Gell? Wir sind schon sehr beschleunigt und haben halt wahnsinnig viel Informationen, die ständig auf uns einprasseln. Also gerade die Jüngsten unter uns kennen das ja, dass ständig irgendwas Neues auf uns einprasselt, in WhatsApp, in Facebook, in Snapchat, wo auch immer. Und diese Information ist natürlich meistens erregend. Weil ich schaue mir Sachen an, die mich irgendwie interessieren und irgendwie spannend sind. Nur für das Gehirn ist es natürlich nicht intelligent, das zu machen, direkt zum Schlafen gehen. Weil das Gehirn sollte eigentlich vor dem Schlafen gehen, so die letzte halbe Stunde, Stunde, wirklich runterkommen. Man sollte sich entspannen. Wenn man sich das evolutiv vorstellt, man würde irgendwo in der freien Natur leben zum Beispiel und man ist jetzt irgendwie gerade von einem Raubtier verfolgt worden, dann ist nicht sehr gescheit, die nächsten 5 Minuten einzuschlafen, weil es könnte noch rundherum sein. Das machen wir aber eigentlich virtuell ständig, weil wir schauen uns einen Thriller an, wo irgendwie gerade der Kopf abgeschlagen worden ist und dann erwarten wir, dass wir 10 Minuten später schlafen können. Das kann das Gehirn nicht und das sollte es auch nicht können. Und darum müssen wir Rituale einführen, wie man es auch beim kleinen Kind macht. In die Badewanne gehen, einen Kakao trinken, wie Sie gesagt haben, ein Milch trinken, ein warmer, ja, also traditionelle Mittel. Aber einfach irgendetwas tun, dass ich die letzte halbe Stunde zumindest etwas Angenehmes, Ruhiges mache und nichts Erregendes. Das wäre unser Tipp.
Da ist ja das Erste, was mir einfällt, und das kennt so ziemlich jeder da draußen, ist Schäfchen zählen. Mhm. Bringt das wirklich was?
Ja, das bringt schon was, aber das ist eigentlich nur ein kleiner Trick, weil der Trick geht dahin, dass ich einfach mein Gehirn ablenke von den Tagesgedanken, die sonst mit mir herumströmen. Was habe ich nicht geschafft heute? Was muss ich morgen noch machen? Was habe ich für Probleme gehabt? Das ist sonst im Kopf drinnen. Wenn ich Schäfchen zähle, habe ich ganz ein klares Ziel, eine ganz primitive Aufgabe eigentlich und dadurch entspannt sich das Gehirn eigentlich. Und es gibt mir ganz viele unterschiedliche Übungen, zum Beispiel auf die Atmung konzentrieren. Aufs Ein- und Ausatmen, dann wird man meistens auch sehr ruhig, die Gedanken sind nicht zu diffus und dann kann man besser einschlafen.
Na bitte, ich sehe schon kommen, wir werden heute extrem gut miteinander alle schlafen können. Heute bei mir als Gast Universitätsprofessor Dr. Manuel Schabus, nämlich vom Schlaf- und Bewusstseinsforschungslabor auf der Uni Salzburg, gell?
Ganz ist genau, Uni Salzburg? Also Uni Salzburg und Schwerpunkt kognitive Neurowissenschaft, genau.
Und ich finde das irrsinnig spannend, weil wir in Österreich wirklich ganz, ganz, ganz tolle Leute haben, finden muss man es. Und für mich war noch spannender, nachdem ich ja den Lebenslauf gelesen habe, Sie sind ja fast ein Jahr jünger als ich. Wie schafft man das bitte, dass man dann auch ein Universitätsprofessor wird, wo man auch sein eigenes Labor kriegt? Und das ist meine persönliche Frage für mich selber.
Ich glaube, die Antwort ist Leidenschaft. Also ich war als Student schon im Ausland, in Amerika, habe ich versucht, auf Gehirnforschung zu spezialisieren und auf Bewusstseinsforschung. Das hat mich immer begeistert. Und habe dann einfach immer wieder versucht, eben eigene Forschungsprojekte zu bekommen. Also in Österreich gibt es ja diesen Wissenschaftsfonds FWF. Und da kann man als Jungwissenschaftler auch Projekte einreichen. Und da habe ich dann irgendwie ich vor ungefähr, weiß nicht, 10, 15, na, vielleicht vor 10 Jahren, einen Preis gewonnen, einen Jungwissenschaftlerpreis, und der hat mich eigentlich dann auf die nächste Stufe gehoben und hat es mir ermöglicht, dann auch von der Universität als Universitätsprofessor, sagen wir so, anerkannt zu werden oder befördert zu werden.
Also es hängt überhaupt nicht mit dem Alter drauf an, sondern einfach, dass man aus der Leidenschaft etwas tut, was einem taugt und einfach wirklich dran bleibt.
Ich würde sagen, es ist eigentlich die große Lektion, die ich gerne weitergeben würde, weil die Perspektive ist nicht sehr gut an der Uni, dass ich einen fixen Job bekomme oder Universitätsprofessor werde. Aber die Personen, die was wirklich dran glauben, und ich kenne doch einige in meinem Umfeld jetzt, die sind alle irgendwie in der Universität untergekommen. Das heißt, wenn man wirklich eine Leidenschaft für etwas hat und auch wenn es einmal nicht geht, wenn man nicht bezahlt wird, einfach weitermacht und dahinter ist, irgendwann klappt es. Und diesen Optimismus kann ich gerne verstreuen.
Na bitte, dann weiß ich, dass ich eines Tages mal auch ein eigenes Forschungsinstitut kriege, wenn es so weitergeht. Was ich toll und spannend finde auf eurer Website, und ich werde sie auch natürlich teilen, wenn ich es auf meiner Seite raufgebe bei Radiofabrik, wie viele Teammitglieder habt ihr? Weil wenn man sich das Bild anschaut auf eurer sleepscience.at Website, seid ihr total viele Leute.
Ja, ich glaube, wir sind 12 Leute oder so. Das Interessante ist, von diesen 12 Leuten ist nur eine Stelle so 30 Stunden von der Universität bezahlt. Die anderen 11 Stellen sind einfach Forschungsprojektstellen. Das heißt, sind alle Stellen, die wir uns selber einwerben über Forschungsprojekte. Und über dieses Geld, das man sich dann einwirbt, kann man dann praktisch junge Studierende, Masterstudenten, Doktoranden bezahlen, die dann auch tatsächlich die Forschung durchführen. Weil es sind meistens nicht mehr die Professoren, sondern es sind dann wirklich die jungen Wissenschaftler.
Also wenn ihr irgendein Thema habt, alles, was um Schlaf geht oder Bewusstseinsforschung, jetzt wisst ihr, wo ihr anklopfen könnt.
Gerne.
Heute, dadurch, dass ich endlich wieder mal live in der Radiofabrik sein darf und kann, möchte ich alle dazu aufrufen, wir haben ja, wenn man auch bei radiofabrik.at drauf geht, gibt es einen Punkt, der heißt Studio und Chat. Wenn irgendjemand Fragen hat, können Sie gerne die reinstellen, ich schaue da regelmäßig drauf. Jetzt habt ihr die Chance, dass ihr einen richtigen Universitätsprofessor Sachen anfragen könnte, was ihr anfragen möchtet. Wir werden jetzt, du hast uns ja ganz tolle Musikstücke mitgegeben. Es war eigentlich ganz witzig, weil ich die angefragt habe, weil meine Gäste dürfen alle eine eigene Musik mitbringen. Und du hast mir eine ganze Liste von deinen aktuellen Liedern mitgeschickt. Und ich habe das so toll gefunden, weil da war ja quer durchgemischt. Was ist momentan so dein Favorite von der Musik her?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, alles, was so Alternative Rock ist. Also ich war früher großer Alanis Morissette-Fan, ich bin großer Coldplay-Fan, ich bin großer Black Eyed Peas-Fan. Das heißt, einfach Musik, die irgendwie ein bisschen rockig, früher crunchig war und Alternative, das gefällt mir und da habe ich große Palette, aber ich mag eben auch gerne Lyrics dabei, also dass irgendjemand singt, das taugt mir. Und diese Liste, die ich da damals geschickt habe, das war auch die Liste, die wir so gerne dann im Rockhaus oft spielen. Da gibt es einmal im Jahr so eine DJ Profs of Night, wo man Night of Profs, wo die Professoren für die Studierenden praktisch Musik auflegen können, und das genieße ich immer total. Da kommt man dann wirklich zum Tanzen und kann einmal seine Musik laut hören, den man sonst vielleicht nur am Laptop oder am Kopfhörer hört.
Na bitte, da wissen wir nachher, was wir einmal im Jahr nachher bei euch machen und auf die Uni Salzburg nachher fahren.
Genau.
Das nächste Lied, was du uns mitgebracht hast, ist von Adele, Set Fire on the Rain. So, das war Adele Set Fire on the Rain. Ganz ein tolles Lied. Was für mich jetzt nur spannend ist, wenn man jetzt eben ein bisschen vertiefender reingeht, wir haben ja seit 1,5 Jahren eine Ausnahmesituation, was wir ja oder unsere Generation noch nicht wirklich kennt. Hin und wieder, wenn ich meine Mama und meinen Papa eben anfrage, hat man das Gefühl, die kennen das noch mit der Nachkriegszeit und das. Und das hat uns ja alle belastet. Das hat uns alle mitgenommen. Und wir haben jetzt schon zuerst darüber gesprochen, wie es dir damit gegangen ist und was ja das Spannende ist, was du ja gemacht hast während der Covid-Zeit. Du hast ja Studien gemacht. Mhm. Und eine Studie habe ich da jetzt eben auch da speziell, weil das ist mir am meisten aufgefallen, wo ich immer wieder sage, ja, wir Erwachsenen oder wenn ich meine Eltern anschaue, die sind das irgendwie, ich will nicht sagen gewähnt, aber Nachkriegszeit und so, wir haben viel Resilienzkurse gemacht. Was ist aber mit den Kindern und mit den Jugendlichen? Mhm. Und da habt ihr eigentlich eine sehr große Studie gemacht, nämlich im Februar 2021, wo ihr viele Fragen gestellt habt an die Kinder und Jugendlichen. Und wenn ich mir das so lese, für die Resultate eben her, beziehungsweise ihr habt ja über 5000 Kinder und Jugendliche angefragt, zwischen 6 und 18 Lebensjahren. Und wenn ich mir das, die Antworten von den Kindern nachher so anschaue, dann macht mich das echt unruhig. Mhm. Das ist beunruhigend.
Es ist sehr beunruhigend. Also das war der Grund, warum wir das dann für die unter 18-Jährigen gemacht haben. Also wir haben bei 6 Jahren begonnen, bei der Volksschule dann bis zur Matura-Klasse praktisch. Habe in Deutschland, Österreich und der Schweiz Kinder und Jugendliche befragt und der Rücklauf war unglaublich. Und ich glaube, der war deswegen so unglaublich hoch, weil die Kinder einfach sonst nirgends ihre Stimme erheben können. Also wo können sie denn praktisch zu Wort melden und werden auch gehört? Das ist wirklich schwierig, glaube ich, gewesen in der Zeit. Und es war wie ein Lauffeuer, was uns wirklich begeistert hat, weil wir haben teilweise in den Kommentaren Sachen drin stehen, wie meine Großmutter sitzt jetzt mir vor dem Computer und schreibt für mich, weil ich bin erst 6 Jahre und gehe in die Volksschule oder so. Ja? Also wirklich viel Mitteilungsbedürfnis, wo man wirklich einen die Gänsehaut sich aufstellt. Und was man dann liest, ist halt, dass die Kinder auch Angst haben, ja? Dass die Kinder Angst haben, dass sie selbst krank werden oder dass sie ihre Verwandten anstecken, gerade die Großmütter, und dass diese Ängste sich sehr übertragen von den Eltern. Also bei den ängstlichen Eltern sind die Kinder ängstlicher und bei den weniger ängstlichen sind auch die Kinder weniger ängstlich. Und ich glaube, da ist eine Zahl, die man zum Beispiel so von der University of Oxford findet, da gibt es so einen Q-Covid-Risk-Rechner, da sieht man, wenn sich jemand unter 18 ansteckt mit Corona und Corona schon hat, dann ist die Chance, dass er tatsächlich ins Krankenhaus muss, 1 zu 40.000. Mhm. Also Leute mit Corona haben eine Chance, 1 zu 40.000 unter 18 ins Krankenhaus zu müssen. Und wenn man das den Kindern sagt, würde es natürlich viel Druck wegnehmen. Ja? Genauso wie die Oma nicht wahrscheinlich stirbt, wenn sie Corona bekommen, sondern sie ist halt dann vielleicht eine von 20, wenn sie über 85 ist oder so. Ja? Aber das ist was anderes. Und ich glaube, das wäre wichtig, die Eltern und auch die Kinder darauf aufmerksam zu machen, dass vielleicht diese Angst ziemlich überschätzt wird. Und was wir auch in den Daten sehen, ist, dass zum Beispiel die Maske die Kinder wahnsinnig irritiert hat. Also gerade die Volksschüler haben gesagt, die Maske ist für sie eine große Belastung und auch die Tests in der Schule sind eine große Belastung, weil sie nicht verstehen, warum sie das tun sollen. Ja? Und weil sie die Gesichter nicht mehr sehen, weil sie die Emotionen nicht sehen. Und ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen einfühlen in die Kinder. Da kann man nicht als Erwachsener sagen, es ist ja nicht so schlimm, eine Maske zu tragen oder getestet zu werden, sondern muss man schon ein bisschen in die Psyche auch eindenken, wie es einem Kind oder einem Jugendlichen geht, wenn er sich jeden zweiten Tag testen muss oder wenn er eine Maske ständig aufhaben muss.
Aber hat man da jetzt eigentlich nicht das Gefühl, weil das kommt mir immer wieder auf, dass da einfach nicht richtig oder kindergerecht oder inklusiv, sage ich jetzt einmal, gesprochen wurde oder Sprache verwendet wurde, wo mir einer das nicht erklärt hat, weil aus welchen komischen Gründen, ich habe mir selber oft auch lassen dürfen, du bist Kind, du bist ein Kind, die brauche ich das nicht erklären, du machst das.
Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dass man es den Kindern mehr erklären müsste, was sie da tun, weil es ja doch eine sehr eigenartige Situation ist, dann zum Beispiel mit der Maske in der Schule zu sitzen oder dann mit offenem Fenster im Winter. Und dann sitze ich in der Schule, wenn ich Glück habe, weil zufällig mal die Schule offen war für ein paar Wochen. Ja. Und dann am Nachmittag darf ich plötzlich nur mehr eine Person treffen. weil es war ja oft die Regel, eine andere Familie ist im anderen Haushalt. Ja. Das versteht ein Kind nicht. Also wie kann es sein, dass ich in der Klasse mit 15 sitzen darf, am Nachmittag darf ich dann nur mehr eine treffen, sonst ist ja nicht verboten. Ja? Schulsportprogramme sind sowieso abgesagt, Nachmittagsbetreuung ist sowieso abgesagt. Das heißt, was tue ich dann? Und als Psychologe muss ich sagen, gerade Bewegung und Begegnung sind ja die Dinge, die was die Kinder auch gesund halten, psychisch gesund halten, aber auch körperlich und das Immunsystem gesund halten. Wenn die Kinder sich nicht mehr bewegen, nimmt die Fettleibigkeit zum Beispiel zu. Das wissen wir auch in den Daten. Und Fettleibigkeit ist einer der Hauptrisikofaktoren für einen schlechten Corona-Verlauf. Neben Rauchen zum Beispiel. Ja. Mhm. Das heißt, es ist ein bisschen paradox, dass die Maßnahmen, die gesetzt worden sind, halt auch wirklich gerade die Jungen, glaube ich, hart getroffen haben und ihre Gesundheit auch beeinflusst. Negativ.
Weil wenn man da jetzt die Studie sieht, die aktuelle Situation mit Corona-Angst, dass 48% Mädchen und 35% von den Jungen das ja sehr belastend oder einfach eine Angst gemacht hat. Mhm. Und Angst ist ja etwas, ein Faktor, wo ja Dinge nachher gemacht werden oder Entscheidungen getroffen werden, die was einfach auch nicht gut tun.
Naja, und weil wir natürlich auch wissen in der Psychologie, dass chronische Angst natürlich psychische Krankheiten hervorruft. Also wir wissen zum Beispiel, dass sich von Beginn im März 2020 bis zum Dezember schon die Angst- und depressiven Störungen verdreifacht haben, genauso wie die Schlafstörungen, ja, in allen Gesellschaftsschichten. Und weil wir auch wissen, dass natürlich eine chronische Angst das Immunsystem negativ beeinflusst. Ja. Das ist total eindeutig. Das heißt, natürlich passieren mehr Infektionen und schwere Verläufe wahrscheinlich auch, weil einfach die Leute sich weniger bewegen, weil sie psychisch nicht gut drauf sind und weil sie einfach nicht ein gesundes Leben führen können. Ja? Und ich glaube, das muss man schon auch mitdenken. Also wie können wir gesundes Leben fördern? Wie können wir psychische Gesundheit fördern? Und somit einfach auch auf einer anderen Ebene gegen die Pandemie kämpfen.
Und einfach auch das andere, und da bin ich wieder so frei, wie mein Doktoratsthema in dem Health Framing, dass man das einfach in einen anderen Rahmen auch reinsetzt. Mhm. Dass man kann ja alles auch umdeuten und vielleicht, ich will nicht sagen positiver, da geht es gar nicht darum, aber realistischer eben auch zu sagen, ja. Hey, wir reden da bitte jetzt mit Kindern. Wir reden nicht mit Erwachsenen, wo man das einfach auf der sogenannten sachlichen Ebene machen kann, sondern diese emotionale Sache.
Genau, und zu dem Health Framing würde ich sagen, gehört für Kinder und Jugendliche, ihr braucht nicht mehr Angst haben wie von einem echten Influenza-Virus zum Beispiel. Also wenn Sie die Zahlen anschauen, also das Risiko zu sterben ist 0,23%, das heißt Infection Fatality Rate, wie hoch ist die Chance, dass wenn ich die Krankheit bekomme, also den Virus bekomme, die Ansteckung, dass ich tatsächlich auch versterbe daran. Die Zahl ist nicht sehr hoch eigentlich und das ist halt eine Krankheit, die gefährlich ist, gerade für die älteren Gruppen, also gerade 70, 80 plus, also wirklich ältere Gruppen, die auch vorbelastet sind. Das ist ganz eindeutig bei diesem Virus. Und das sollten Kinder wissen, dass ihr Risiko nicht so hoch ist und dass sie selber nicht persönlich bedroht sind. Und auch, dass sie nicht die Virenschleudern sind der Nation, was man ja immer wieder in den Medien gehört haben, das ist nicht richtig. Also wir wissen von Studien, dass die Infektionshäufigkeit von Kindern geringer ist und auch, dass die Weitergabe des Viruses geringer ist bei Kindern. Wahrscheinlich alleine deswegen, weil sie kleineres Lungenvolumen haben, ja. Ja, und das ist schon wichtig, dass wir diese negativen Gedanken aus dem Kopf bekommen, weil das haben uns viele Kinder geschrieben, dieses Virensteuern. Die Kinder sind die Virensteuern der Nation und Kinder müssen aufpassen, weil sie würden ihre Großeltern umbringen. Ja, das sind unglaubliche Botschaften, die man einfach nicht streuen darf und wo man gegensteuern muss.
Da frage ich jetzt mal ganz provokativ, sind da auch die Medien schuld daran?
Ich würde sagen, die Medien spielen natürlich eine große Rolle dabei. Ja. Also es gibt natürlich schon viele Medien, die sehr auf diesem Narrativ draufsitzen, eigentlich immer nur die negativen Schlagzeilen bringen und nie die positiven. Ja. Und das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Es gibt viele positive Befunde. Zum Beispiel vor ein paar Monaten waren die Intensivstationen und Krankenhäuser komplett auf Null mit Corona-Fällen. Keine einzige Schlagzeile. Steigen die Fälle von 20 auf 30 im Krankenhaus in Salzburg, sind alle Medien davon voll. Das ist schon eigenartig. Und ich glaube, es gehört einfach immer dieser Frame dazu, wie schaut die Relation aus. Also wenn man weiß, zum Beispiel in Salzburg haben wir 5000 Betten in allen Salzburg Landkrankenhäusern, dann sind die 33 vielleicht nicht mehr so besorgniserregend. Aber wenn ich nur höre, es verdoppelt sich, dann habe ich immer Angst. Ja? Und ich glaube, das ist das, was die Medien schon ein bisschen schüren. Jetzt diese Angst, es ist ganz gefährlich, man muss aufpassen. Und ich glaube, es wird nicht bedacht, dass dieses Angstschüren auch krank macht. Das heißt, es hat einen Preis. Ja? Also es hat einen Preis, zu versuchen, den Coronavirus um jeden Preis einzudämmen, weil natürlich auf der gleichen Seite die Angst an sich schon krank macht. Ja? Mhm. Und das müsste man mitdenken. Und da, glaube ich, ist die Diskussion sehr, sehr eindimensional. Es geht immer nur um die einzelne Fallzahl. Und ich glaube, das ist eine komplett fehlgeleitete Medienpolitik. Auch.
Mhm. Heute im Gespräch mit Universitätsprofessor Dr. Manuel Schabus vom Schlaf- und Bewusstseinslabor auf der Uni Salzburg. Alles rund um Schlaf, Auswirkungen, Covid-19 und was Angst mit uns auch macht. Für mich war es immer wieder spannend, man hat ja eigentlich seit Covid-19 hat Schweden einen anderen Weg eingeschlagen als wie der Rest von der EU oder mit denen, was man sich verglichen hat. Mhm. Und wenn man sich aber die Zahlen anschaut, irgendwas müssen sie aber richtig gemacht haben, weil weder die Wirtschaft runtergefahren worden ist, nur hat man auch nicht das Gefühl, dass da die Zahlen hochaus höher geworden sind, außer in einem gewissen Zeitraum, von dem haben wir ja alle gelesen, von den anderen Zeiträumen nicht. Jetzt ist die Frage, ist die Wahrscheinlichkeit, dass in Schweden die Kinder und Jugendliche weniger Auswirkungen haben oder weniger Ängste haben als wie bei uns?
Ja, da bin ich überzeugt, dass wir das sehen werden. Also Sie sagen richtig, in der Woche 14 bis 21, 7 Wochen lang nur, haben die eine Übersterblichkeit gehabt. Danach haben sie sogar Untersterblichkeit gehabt. In den Medien haben wir nur diese 7 Wochen gehört, danach nie wieder. Jetzt aktuell sind die Fallzahlen geringer wie in Deutschland und auch die, wenn man es aufrechnet, pro Person oder pro 100.000 Menschen Sterblichkeit ist viel geringer. Das heißt, die haben was richtig gemacht und die haben die Schulen immer offen gehabt. Also 14 minus waren immer offen, durchgängig, auch immer ohne Maske. Und es sind keine Infektionsherde dort entstanden, interessanterweise. Die Schule jetzt im Herbst, also wie ich glaube gerade diese Woche, öffnet in Schweden komplett, also auch bis zur Matura-Klasse und ohne Masken. Mhm. Und ich glaube, dass das ein richtiges Zeichen ist. Also wir haben selber eine Initiative, die heißt Kinder in die Schule, wo wir genauso argumentieren. Also wir machen mehr kaputt, wenn man die Kinder nicht in die Schule lässt, wenn man ihnen diese Struktur bietet, wenn sie ihre Freunde nicht sehen dürfen und vor allem, wenn man Bildung nicht zulässt. Also man weiß in der Forschung natürlich, dass jedes verlorene Bildungsjahr Lebensjahre kostet am Ende. Und gesunde Lebensjahre. Und das ist ganz was Wichtiges, glaube ich.
Auf das gehen wir noch ein bisschen später rein. Ich möchte nur ganz kurz wieder zurückgehen auf die Studie und ihr habt es ja benannt, jetzt sprichst du, wo auch ein Argument oder Information gekommen ist, dass die Kinder und Jugendliche Perspektivenlosigkeit haben.
Ja, genau. Obwohl die Perspektivenlosigkeit vielleicht mittlerweile gar nicht mehr als Perspektivenlosigkeit genannt werden darf, weil die gesagt haben, es wird erst 2022 oder später besser werden. Und mittlerweile schaut es schon so aus, weil wir ja wieder von der nächsten Welle sprechen und von den nächsten Schließungen. Aber das ist natürlich diese Perspektivenlosigkeit, die man meint, beziehungsweise in der Psychologie sagen wir, das ist erlernte Hilflosigkeit. Das heißt, ich habe immer wieder was Neues, was auf mich zukommt, was ich nicht kontrollieren kann und ich weiß eigentlich nicht, wann es jemals aufhört. Ja? Diese schreckliche Zeit oder diese eingeschränkte Zeit. Und gerade in der Kinder- und Jugend, glaube ich, ist das eine ganz wichtige Botschaft, weil das sind ja Jahre, die kann ich nie wieder aufholen in der Jugend. Ja? Die sind verloren. Ja? Und wenn ich nicht einmal weiß, wann es besser werden wird, dann nimmt mir das natürlich Energie und ist auch für die Psyche sehr, sehr schwierig, dann irgendwie gesund und fröhlich zu bleiben.
Mhm. Ein bisschen konditionieren und Priming und dann sind wir schon dort.
Ich meine, vielleicht darf ich nur sagen, dieses Framing, glaube ich, wäre insofern wichtig, dass man einfach sagt, okay, wir werden mit dem Coronavirus einfach leben müssen, wie wir auch mit allen anderen Viren leben müssen. Ja. Und es ist eben für Kinder nicht bedrohlich und auch nicht für junge Erwachsene. Ja. Und wenn man das praktisch reinbekommen würde, ja, die Leute, die praktisch sich impfen lassen wollten, die Risikogruppen sind geimpft, die sind praktisch in guten Händen, dann wäre es ein anderes Empfinden praktisch, wie die Pandemie mich jetzt bedroht. Und ich glaube, dort müssen wir hin, dass wir in diese Ratio wieder reinkommen.
Statt der Perspektivlosigkeit, dass man einem wieder einfach eine Zukunft gibt, und da sprechen wir nachher nochmal darüber. Nur zur Info an alle Radio-Zuhörerinnen und Zuhörer, die Studien gibt es direkt auf der Website sleepscience.at unter Informationen, Downloads, Forschung, Neuigkeiten, wo man sich das einfach noch auch konkreter anschauen kann. Und jetzt kommt ein neues Lied. Und zwar von Kings of Leon, Use Somebody.
Sehr schön.
Wieder zurück zu meiner Radiosendung Health in All, Health Framing, Gesundheit neu gedacht. Heute mit Universitätsprofessor Dr. Manuel Schabus vom Schlaf- und Bewusstseinslabor auf der Uni Salzburg. Wir haben jetzt total viele Themen schon angesprochen. Ich finde die Studie eigentlich erschreckend und doch ist es gut, dass man das Ganze mal in Zahlen auch sieht und wahrnimmt, dass man ein Gespür dafür kriegt, was eigentlich Jugendliche und Kinder von uns brauchen würden. Wenn man sich das jetzt so anschaut, der nächste Schritt, und das ist ganz kurz zuerst schon angesprochen worden, es gibt ja eine Initiative, die heißt Kinder in die Schule. Die wurde ja, ich glaube, Mitinitiator.
Genau.
Ja. Magst du uns da ein bisschen mehr davon erzählen?
Ja, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr oder im Frühjahr schon ins Leben gerufen, weil man eben an Beispiel Schweden gesehen hat, dass die offenen Schulen die Pandemie nicht getrieben haben. Und wir als Psychologen und als Mediziner, die dabei sind, überzeugt sind, dass man wesentlich mehr Schaden anrichtet, wenn man die Kinder nicht in die Schule lässt, wie wenn man die Schule offen lassen würde, und zwar unabhängig vom Infektionsgeschehen. Das heißt, unabhängig von irgendwelchen Fallzahlen, die Schule bleibt offen, so wie es zum Beispiel auch in Schweden war. Und auf dieser Homepage kinderindieschule.at sieht man praktisch die Argumente, da ist es wirklich wissenschaftlich ausargumentiert, warum wir glauben, dass es extrem wichtig wäre, das auch in Österreich so zu machen. Und ich glaube, gerade aktuell ist es ein wichtiges Thema, weil wir immer wieder von der nächsten Welle eben von möglichen Restriktionen hören. Und ich glaube, es ist ein großes Problem, wenn wir das jetzt die nächsten Monate und Jahre noch weiterziehen, dieses Thema. Wie gesagt, ich habe es vorher schon genannt, die Krankenhäuser sind nicht an den Kapazitätsgrenzen, die Risikogruppen sind geimpft, das heißt, eigentlich haben wir es ganz gut im Griff und würden daher wirklich plädieren, auch an die Politik plädieren und an die Vernunft, dass man die Kinder zumindest in die Schule lässt.
Was jetzt in Österreich passiert ist, in Deutschland geht es ja gar nicht, weil es ist wirklich Schulpflicht, in Österreich kann man die ja rausnehmen. Mhm. Und da ist jetzt, sind ja total viel abgemeldet worden, genau wegen dem mit Masken und was weiß ich, was so ist. Wie kann man da die nächsten Schritte setzen? Weil nachher da wieder eine Regulation zu machen, dass die das nicht mehr machen dürfen, ich meine, das ist gesetzlich verankert, sie dürfen. Die Frage ist, da muss man neu koordinieren und.
Also ich glaube, der richtige Schritt von der Politik wäre einfach, es halt einfach klar auszusprechen, dass die Schulen offen bleiben werden. Dann würden da weniger Schulaustritte passieren und dass man einfach dort auch wirklich sinnvoll umgeht mit Tests und mit Masken. Also diese Massentests, die wir machen und Masken, das ist ja immer unter der Prämisse, wir wollen jeden einzelnen Fall irgendwie eindämmen und ich habe es vorher schon gesagt, es wird einfach der Preis nicht mitgerechnet. Also wir haben das bei den Kindern gesehen, die Kinder, die was sie praktisch die Stabel in die Nase schieben regelmäßig, die haben sehr wohl Angst davon. Also viele davon haben Angst, ja, weil sie nicht verstehen, was sie da machen und weil ja nur was Negatives rauskommen kann. Das heißt, ich könnte derjenige sein, der jetzt abgesondert wird, der jetzt heimgehen muss, ja, der positiv ist, der nicht brav war. Also das ist ja jedes Mal ein Druck, wenn ich praktisch diesen Test mache und es Lustige ist ja, wenn ich dann positiv bin, dann habe ich ja immer noch eine 50-60-prozentige False Positive Rate, sagt man. Das heißt, ich bin positiv, obwohl ich eigentlich gar nicht positiv bin. Das heißt, ich mache dann einen zweiten Test, der genauer ist, einen PCR-Test, und plötzlich merke ich, war auch gar nicht positiv. Aber die Kinder sind gestresst deswegen. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo man einfach die Psychologie und die Kinder- und Jugendpsychiater mitnehmen muss, dass es auch um diese Gesundheit geht und nicht nur um die Corona-Erkrankung an sich.
Jetzt muss ich aber ein bisschen schon wieder provokativ fragen, wenn man sich das Ganze anschaut. Am Anfang war ja die Taskforce. Bei mir in der Radiosendung war ja der Martin Springer ja schon. Mhm. Und dann ist ja die irgendwie einseitig geworden. Mhm. Dann ist er nur mehr von den Virologen gesprochen worden und was weiß ich was alles, mit einem Loss-Framing reingegeben. Das heißt, es ist eben negativ beantwortet worden. Man könnte irgendjemanden umbringen, wenn man da jetzt huscht oder irgendwas. Was könnte aus deiner Sicht der Grund gewesen sein, dass zum Beispiel die Psychologen nicht eingebunden wurden oder eben die Public Health, wo man nachher sagt, hey, was sind da nur für zusätzliche Herausforderungen, die was vielleicht man Seiten gar nicht bedenkt?
Ich glaube, wir haben ein bisschen das Kuba-Syndrom. Ich glaube, wir haben die Leute praktisch in den Expertengremien, die halt auch das sagen, was das Narrativ der Regierung ist. Mhm. Und die ersten Wochen kann ich es auch noch nachvollziehen, dass die Politik einfach gesagt hat, okay, wir sind auf alle Fälle auf der hundertprozentig sicheren Seite. Ja? Also es gibt irgendwelche Vorhersagen, die sind sehr negativ, es gibt welche, die sind nicht so negativ, wir gehen immer mit den Negativsten mit, weil wir wollen das eindämmen. Okay.
Das ergibt Sinn.
Gekauft. Versteht man, kann man sagen, okay, dann machen wir es mal 1, 2, 3 Monate oder so. Aber jetzt sind wir 16 Monate in der Pandemie und wir wissen es besser. Und der Allerberger, der Chef von der AGES, von der Gesundheitsbehörde, hat vor ein paar Monaten schon im Interview gesagt, sie hätten die Pandemie wahrscheinlich ohne PCR-Test gar nicht gemerkt.
Genau. Ja,
und die Übersterblichkeit, die wir 2020 gehabt haben, ist ähnlich wie mit der letzten Influenza-Welle. Also wir haben 2020 6.600 Übersterblichkeit gehabt, wir haben bei der letzten Influenza-Welle 2016, 2017 4.400 Übersterblichkeit gehabt. Das heißt, wir sprechen hier von 10-20% Unterschied. Wir sprechen nicht von den Zehnfachen. Und das ist schon etwas, was interessant ist, dass das einfach nicht in die Medien kommt. Solche Sachen kommen einfach nicht durch. Und ich verstehe nicht, wieso.
Das Spannende ist, es wurde auch im Gesundheitsminister vom damaligen Jahr noch gesprochen, dass die Influenza jetzt ja ausgerottet ist. Und für mich ist das natürlich aus meiner Sicht, weil du siehst es aus der psychologischen Seite, ist jetzt natürlich aus meiner vom Doktorat und den Health-Framing kommunikationswissenschaftlichen Seiten her, dass das einfach ein Loss-Framing herangezogen worden ist, der was sehr einseitig ist. Wie du auch sagst, dass das, und auf einmal ist das Sterben so in den Mittelpunkt gerückt und ich denke mir, wie gibt es das? Ich meine, so mittlerweile, hoffentlich weiß schon jeder, dass man, wenn wir leben, auch eines Tages mal sterben sollen.
Genau.
Und auf einmal ist so eine Panik herausgekommen, dass wir ja sogar Leute gehabt haben, die was Suizid begangen haben global, dass sie nicht an Covid-19 erkranken.
Das ist wirklich ein verrücktes Ausmaß angenommen. Und ich glaube auch vielen von den psychischen Störungen und auch, vielleicht auch von Long-Covid-Symptomen sind wahrscheinlich zum Teil auch Attributionsfehler. Das heißt, man hat es von 16 Monaten nur von diesem schrecklichen Virus gehört. Also wenn immer es mir jetzt schlecht geht, setze ich es nur nicht in Kontakt oder in Kontext mit diesem Virus. Ja? Ich glaube immer, alle Leute, die so um mich herum sterben oder denen schlecht geht, das kann nur an Covid liegen. Was logisch ist, weil ich ja nichts anderes höre. Also das ist ein bekanntes Phänomen in der Psychologie. Und man könnte ja sagen, okay, wie viele Leute sind jetzt an Corona mehr verstorben, wie viele sind an Influenza weniger verstorben und einfach zu schauen, okay, was ist denn die Nettosumme? Ja? Und das sind eben diese 6.600 in Österreich, aber in Österreich sterben halt 90.500 Menschen pro Jahr. Also wenn man diese Relationen herstellt, dann ist es nicht mehr so bedrohlich wie die schwarze Pest. Also bei der schwarzen Pest ist ein Drittel der europäischen Bevölkerung gestorben. Ich glaube, der Altersschnitt war 25. Mhm. Bei Corona sind 0,05% der Weltbevölkerung gestorben. Der Altersschnitt ist irgendwo bei 82. Mhm. Ja, das ist schon ganz was anderes. Und wir haben trotzdem 2020 ein Bevölkerungswachstum gehabt von 82 Millionen Menschen. Es ist nicht so, dass wir aussterben. Und das ist aber das, was man, glaube ich, medial eigentlich spüren würde oder denken würde. Also wenn ich die Medien aufschalte, ich tue es nicht mehr seit einem Jahr, wenn ich das machen würde, dann hätte ich das Gefühl, wir sind wirklich vom Aussterben bedroht und am Gehsteig liegen die toten Menschen. Ja? Mhm. Und das kriegen halt die Leute irgendwie so ständig unbewusst mit, diese Gefahr. Und das macht auch die Maske, dieses Symbol, es ist Gefahr da und du als mein Gegenüber bist eine potenzielle Gefahr. Ist etwas, glaube ich, sehr ungesundes psychisch.
Das hat man auch gemerkt und ich getraue mir das zu sagen, das ist mir nämlich in der U-Bahn in Wien auch schon passiert. Habe nicht ganz konkret die Maske aufgehabt und ich bin von wildfremden Menschen angepöppelt worden, wo ich mir denke, puh. Und ich habe einen Artikel jetzt veröffentlicht in der salutogenetischen Magazin eben von Deutschland, wo ich gesagt habe, Covid-19 hat mit uns was gemacht. Nämlich vor allem im Menschlich.
Ja, und ich glaube, es ist diese Vernunft ein bisschen abhanden gekommen. Gell? Also wir haben ja das in den Studien auch gesehen am Anfang. Also diese Aerosolübertragung, für die jeder Angst hat, da haben wir ja gesagt, in geschlossenen Räumen 15 Minuten unter 1,5 Meter. Das muss ich mal schaffen, dass ich mit jemandem 15 Minuten in einem geschlossenen Raum unter 1,5 Meter spreche, dass ich es dann übertragen kann. Ja? Das heißt, wenn jetzt jemand bei mir vorbeigeht am Gehsteig, ist die Chance praktisch null, dass es sich ansteht. Das geht einfach nicht, ja. Und es ist auch der Grund, glaube ich, warum Martin Sprenger damals ausgeschieden ist, weil er hat gesagt, es ist sinnlos, im öffentlichen Raum Masken zu tragen oder Parks zu schließen, ja. Weil im Freien ist die Ansteckung so gut wie unmöglich. Ja, das ist überhaupt kein Faktor in dem Pandemiegeschehen. Und da ist er ja dann als schlechter Experte bezeichnet worden, auf das hinauf. Mhm. Und dann ist er ausgestiegen. Ja. Und das, glaube ich, das ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, dass man nicht unterschiedliche Meinungen zulässt, die Daten auf den Tisch legt und einfach diskutiert miteinander. Das ist nichts mehr, was ich will. Ja. Ich bin kein Corona-Leugner. Ich weiß, dass es ein hochansteckender Virus ist. Ich weiß, dass Menschen davon sterben und schwere Verläufe haben können. Keine Frage. Aber ich glaube, es fehlt einfach die Relation komplett.
Und sachlich das auch anzuschauen und auf mehreren Ebenen. Und genau. Das ist mein Überziel auch von meiner Radiosendung Health Framing, Gesundheit einfach neu betrachtet oder in unterschiedlichen Bereichen betrachtet, weil jeder darf eine andere Meinung haben und Sichtweise und im Endeffekt eine Entscheidung zu treffen. Und das ist das, was ich total für Leute eben auch sage, auch meine Teilnehmer gerade. Wie würdest du entscheiden, wenn du über 8 Millionen Leute entscheiden müsstest? Mhm. Man entscheidet, man kann nicht, wenn ich für mich allein entscheide, ist was anderes. Wenn ich für meine Familie entscheide, ist es schon wieder was anderes. Wie entscheide ich bitte für 8 Millionen Leute?
Ja, ich höre das Argument oft, interessanterweise, wenn Diskussionen sind. Und ich würde sagen, ich erwarte mir von einer Demokratie und von einer Regierung, dass man die Regierung Informationen gibt als Bürger. Und ich entscheide über mein Leben. Genau. Ich bin ein freier Bürger und nicht die Regierung entscheidet über mein Leben. Und das ist das, was die Schweden zum Beispiel gemacht haben. Die haben Informationen gegeben, die haben Empfehlungen gegeben, aber keine Verbote. Ja. Und sie haben auch zugegeben, bis sie da diese Übersterblichkeit gehabt haben, diese 7 Wochen im Altersheim, dass sie einen Fehler begangen haben, dass sie einfach zu wenig in dieser Zeit getestet haben, dass da einfach zu wenig kontrolliert worden ist. Ja. Okay, das habe ich in Österreich noch nie gehört, dass sich wer hinstellt und sagt, wir haben einen Fehler begangen. Wir haben jetzt 7 Wochen Übersterblichkeit, deswegen, es tut uns sehr leid, aber jetzt machen wir es besser. Und sie haben es danach bis jetzt Durchgänge besser gemacht. Und ich bin mir sicher, gerade Kinder und Jugendliche werden einen großen Benefit daraus haben, dass die Regierung nicht praktisch überbordend negative Maßnahmen für sie beschlossen hat.
Sondern dass sie frei entscheiden und dass man einer genug Informationen gibt, um was geht es eigentlich. Und das ist ja auch mein Überziel. Wir haben bitte in Österreich eine eigene Plattform für Aufbau von der Gesundheitskompetenz. Und für mich ist das ein Aufbau ganz klassisch Gesundheitskompetenz, dass ich Ihnen mehr Informationen gebe, wie man das Immunsystem stärkt. In einer Seite natürlich ein Schlaf gehört dazu, dass man einfach auch runterkommt einmal, weil das macht der Stress. Das sind Nachfolgewirkungen. Und wenn ich bedenke, dass nachher Werbung gemacht wird, dass man zu Hause bleibt, auf der Couch herumlümmelt und ich gebe es zu, ich habe genauso zugenommen, ja. Mama kochen.
Natürlich.
Das macht was mit uns. Und
natürlich.
Eine größere Pandemie, und das hat der Martin auch Sprenger total oft gesagt, ist eigentlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Genau.
Oder? Und das hängt alles mit Ernährung, zu wenig Bewegung und Sonstiges zusammen, und eigentlich sollte man dort hinschauen.
Genau, und Krebserkrankungen haben sie zum Beispiel auch gesteigert. Also wir sehen in England zum Beispiel, dass viel mehr Leute, also übersterblich sind, zu Hause. Das heißt, im normalen häuslichen Kontext, ohne Covid, versterben mehr Menschen an Prostatakrebs, an Brustkrebs, an Alzheimer und Demenz. Naja, weil sie vereinsamen und weil sie unter Stress sind. Das sind auch Zahlen, die man öffentlich eigentlich interessanterweise nicht hört. Und vielleicht noch einen Satz zum Schlaf. Also der Schlaf ist wirklich was Zentrales auch für das gesunde Immunsystem, dass ich mich nicht anstecke und wenn ich mich anstecke, einen guten Verlauf habe. Ja. Gibt interessante Studien, wenn ich mich impfen lasse zum Beispiel und ich habe die erste Nacht nur keinen Schlaf oder wenig Tiefschlaf, dann habe ich einen Monat später die halben Antikörper.
Aha. Okay.
Das heißt, das ist ein wirklich großer Effekt und ich kann es nur jedem anraten, wenn man sich nicht gut fühlt, viel, viel schlafen. Es ist gut, den Virus abzuwehren, es ist gut, Antikörper aufzubauen und es ist gut, einfach um gesund zu bleiben. Und genau da ist nicht der Stress ein Problem, weil der lässt uns auch nicht schlafen.
Mhm. Da bin ich so frei, da gebe ich meinen alten, ich bin mit einem sehr alternativen Arzt aufgewachsen, alternativ. Bevor er unser Spritzer gegeben hat, haben wir Essigbadgerl gekriegt, Cremeketten und viel schlafen und gut essen. Und er ist über 90 geworden und ich sage immer wieder, irgendwas muss er richtig gemacht haben und ich halte mich nur immer da dran. Ganz kurz wieder zurück, und zwar zu der Kinder in die Schule. Ist die Petition, die Webseite werde ich dazugeben zu dem Ganzen, die Petition, wie es ausschaut, ist ja noch offen. Bitte schaut dorthin, da sind sehr viele Informationen eben auch dabei, Presseberichte, Videos eben auch dabei. Und die Webseite heißt kinder-in-die-schule.at.
Genau, und wir haben auf unserer Homepage eben auf dieser sleepscience.at auch ganz viele Presseberichte, wo man genau zu diesen Studien, also zu den Studien mit den Kindern, aber auch zu Studien von Corona-Babys zum Beispiel, einfach Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht haben. Das heißt, da kann man sich Radio-Interviews anhören oder auch TV-Berichte.
Ich bin der Meinung, kritisch zu bleiben und kritisch zu sein ist nichts Negatives. Im Gegenteil, alle Seiten anzuschauen, da mal auch zu schauen, wie sehe ich Gesundheit? Und Gesundheit beginnt immer bei sich selber zuerst, dass man da mal hinschaut. Und darum ist meine Abschlussfrage, was machst du für deine Gesundheit?
Was mache ich für meine Gesundheit? Ich versuche Sport zu treiben. Ich komme gerade von einem Tennisturnier. Das heißt, ich versuche mich viel zu bewegen. Ich versuche gut und viel zu schlafen. Ich glaube, das gelingt mir auch. Mit der gesunden Ernährung, da glaube ich, habe ich noch ein bisschen Potenzial. Das sind so meine Parameter. Und natürlich auch soziales Umfeld. Also ich schaue schon, dass ich viel unter Menschen bin. Und ich glaube, eben gerade in so Pandemien und Krisen ist es wichtig, dass die wichtigsten engen Menschen schon auch immer zur Seite stehen. Wir wissen, dass das soziale Netzwerk ein ganz wichtiger Faktor ist, um psychisch gesund zu bleiben. Und mir kommt so oft vor, so in den letzten eineinhalb Jahren speziell, dass man irgendwie die Psyche und den Körper so getrennt sieht. Aber wir wissen natürlich, das interagiert eins zu eins, sonst gäbe es keine Psychosomatik. Ja? Mhm. Also natürlich kann man nicht sagen, die psychische Gesundheit können wir hinten anstellen. Jetzt kümmern wir uns mal nur darum, dass wir diesen Virus nicht bekommen. Es ist immer zusammen zu sehen. Und das versuche ich auch. Ich versuche, psychisch gesund zu bleiben, um eben auch körperlich gesund zu sein.
Eine letzte Frage habe ich noch. Wie siehst du die Zukunft?
Naja, ich würde sagen, ich bin grundsätzlich optimistisch. Also ich glaube schon, dass irgendwann Vernunft einkehren wird und dass man sagt, okay, das ist eine Pandemie gewesen. Wir müssen mit dem Virus leben, mit vielen anderen Viren auch. Wir schaffen deswegen nicht das Leben ab, um alles immer zu kontrollieren. Und die Personen, die eben sich schützen wollten, konnten sich mittlerweile schützen. Und darum können wir zum Alltag zurückkehren.
Mhm. Vielen, vielen lieben Dank für das ganz spannende Interview. Heute bei mir als Gast Universitätsprofessor Dr. Manuel Schabus vom Schlaf- und Bewusstseinslabor der Universität Salzburg mit ganz tollen, spannenden Themen. Wenn irgendwer noch Fragen hat, ich gebe nachher die Website dazu und die ganzen Informationen, auch wegen der Schule. Schaut euch das an. Und das Wichtigste am meisten ist, es bleibt gesund. Und jetzt gibt es noch ganz ein tolles Lied, nämlich von Andreas Burani, Auf uns. Vielen lieben Dank.
Danke.
Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer. Stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben. Diesen Tag.